Gruner. Und ja, liebe Hörer von Ersatzzeichen, das ist über viele, viele Jahre ein Synonym gewesen für einen hocherfolgreichen und publizistischen Verlag in Deutschland. Tja, und in den letzten Monaten, da wurde Gruner und Jahr leider auch zum Sinnbild für andere Dinge, nämlich beispielsweise für Stellenstreichungen und für das Einstellen von knapp 2 Dutzend Titeln. Jetzt könnte man möglicherweise relativ schnell zu dem Schluss kommen, naja, wenn Bertelsmann und RTL, also die bösen Privatfunker, einen ambitionierten Verlag übernehmen, was soll da anderes rauskommen als profitorientiertes Kürzen? Aber ganz so leicht ist es vielleicht gar nicht, weil Gruner und Jahr sich schon vorher selber in eine Lage manövriert hatte, die eine solche Übernahme erst möglich gemacht hat. Und wenn man an Gruner und Jahr denkt, dann denkt man vielleicht auch an solche Dinge, Digitalisierung, Change Management, Medienwandel, all das Dinge, die bei Gruner und Jahr, sagen wir es mal vorsichtig, vielleicht in den letzten Jahren nicht die oberste Priorität gehabt haben. Tja, was nimmt man für die Zukunft daraus mit und vor allem, was können andere Medienhäuser und Verlage aus dieser Entwicklung lernen? Dazu haben wir heute einen Gast, den kennen Sie ganz bestimmt, war schon öfter bei uns. Und wenn es um Change Management, Digitalisierung und Medienwandel geht, dann steht sein Name für eine ausgewiesene Expertise. Professor Markus Kaiser ist heute zu Gast und mit ihm sprechen wir darüber, was man hätte besser machen können und möglicherweise noch wichtiger, was man in Zukunft besser machen sollte. Ja, und damit herzlich willkommen zur neuen Folge von Satzzeichen, dem Podcast der Hans-Seidel-Stiftung. Gibt's wie immer strikt digital und innovativ überall da, wo Sie gerne Podcasts hören und auf der Webseite der Stiftung hsse.de. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche erkenntnisreiche 20 Minuten. Markus, in letzter Zeit ist viel geredet worden, unter anderem über die Fusion zwischen RTL und Gruner. Und ja, ich will jetzt gar nicht mit dir die Aspekte der Fusion in irgendeiner Weise beurteilen, das sollen andere machen. Aber was ich interessant finde, ist, es kam öfter mal auch der, finde ich, berechtigte Hinweis, dass Gruner und Jahr so oder so in Probleme gekommen wäre, also unbeschadet dessen, dass diese Übernahme jetzt stattgefunden hat. Und oft hat man dann immer wieder gehört, war auch mein Eindruck, naja, so Gruner und Jahr mit digitalen Innovationen hatten sie es in den letzten 10, 15 Jahren nicht so sehr. Also könnte man auch sagen, ein bisschen selber schuld. Du beschäftigst dich hauptberuflich an der TH Nürnberg in deiner Professur mit solchen Themen, mit den Themen Innovation, Change Management auch. Erste grundsätzliche Frage an dich, hast du den Eindruck, dass Gruner und Jahr beim Thema Innovation und Change in den letzten 15 Jahren immer freudig Hurra geschrien hat?
Ganz und gar nicht. Also es gab tatsächlich einige Innovationen, sehr überraschend sogar, dass der Versuch da war, eine eigene deutsche Suchmaschine aufzubauen. Aber letztlich insgesamt ist Gruner und Jahr doch, was Digitales betrifft, eher etwas zurückhaltend gewesen. Das liegt zum einen sogar dran, dass ja Printprodukte nicht mal eine vernünftige E-Paper-Ausgabe oder beziehungsweise Tablet-Ausgabe bekommen haben. Das liegt aber auch daran, dass die klassischen Websites auch nicht unbedingt zeitgemäß alles sind.
Aber sag mal, das ist ja ein Thema, das erstaunt mich immer wieder, dass irgendwie die Welt sich digitalisiert, dass auch Verlage in diese digitale Welt rein müssen. Das ist ja nur, weiß Gott, kein Thema, über das wir erst seit 2, 3 Jahren reden, sondern letztendlich zeichnet sich das ja seit Jahrzehnten, seit mindestens 2 Jahrzehnten ab. Wie kommt das nach deiner Beobachtung, dass so ein großer international tätiger Konzern wie Gruner und Jahr sich dieser Entwicklung, ja, was haben sie eigentlich gemacht, sich verweigert, verschlafen, wieder besseren Wissens gehandelt?
Es kommt, glaube ich, mehr zusammen. Also der eine Punkt ist natürlich, immer dann, wenn es einem besonders gut geht, denkt man wenig an Veränderung, an Change. Warum soll man sich auch wandeln? Man verdient doch immer noch gutes Geld damit. Da ging es Gruner und Jahr genauso wie ganz vielen regionalen Tageszeitungsverlagen, die immer noch, zum Teil ja immer noch heute sagen, unsere Cash-Cow, mit der wir das Geld verdienen, ist das Printprodukt und deshalb Innovationen ja etwas wegschieben von sich. Ein zweiter Aspekt ist tatsächlich ein fehlendes, oftmals strukturelles Innovationsmanagement. Das gewinnt Stück für Stück immer mehr an Bedeutung, aber es ist doch eher was ein Fremdkörper oftmals für Verlage war. Da gab es Innovationsmanagement wirklich nur klassisch gedacht, einen neuen Printtitel rauszugeben, eine Nullnummer zu produzieren. Aber es war weniger so, dass man sich komplett mal überlegt hat, welche Innovationen braucht man denn, vielleicht auch Design Thinking Methoden, also ganz neue Innovationsmethoden auch mal eingesetzt hat, mit denen man sehr stark aus einer Userin-User-Perspektive denkt. Ich sage bewusst Userin-User und nicht Leserin-Leser, denn letztlich ist es für den Konsumenten ja relativ egal, wenn ein gutes Produkt rauskommt, auf welchem Trägermedium das entsteht. Und dann natürlich ein wichtiges Thema, auch damit beschäftige ich mich stark, ist Change Management, Veränderungsmanagement. Also sprich, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitzunehmen, Veränderungen mitzugestalten. Wobei, ja, das immer so ein zweischneidiges Schwert ist. Auf der einen Seite geht es um die Köpfe, die Entscheidungen treffen, auf der anderen Seite um Redakteurinnen und Redakteure, die es umsetzen. Und ja, bei Gruner und Jahr zeigt sich sehr stark, dass es da wohl auch eher an der Spitze wenig Innovationsbereitschaft gegeben hat.
Jetzt ist ja eine Sache unbestritten relativ kompliziert, nämlich abschätzen zu können, welche der vielen, vielen technischen Entwicklungen und Dinge, die sich in der Digitalisierung in den letzten 20 Jahren ergeben haben, welche von Bestand sein werden und welche nicht. Also wir beide sind lang genug dabei, um zu wissen, nicht alles, was uns mal als große Innovation, als die Zukunft verkauft wurde, hat sich dann auch tatsächlich durchgesetzt. Du erinnerst dich, du warst, glaube ich, so vor einem Dreivierteljahr das letzte Mal hier in diesem Podcast zu Gast, da haben wir über Web3 gesprochen und über die Frage, was wird das denn jetzt für Medien und Kommunikation bedeuten? Und ich erinnere mich, dass wir beide so nach 20 Minuten ein bisschen Schulterzucken zu dem Schluss gekommen sind, was das jetzt für Medien bedeutet, wissen wir immer noch nicht. Jetzt kommen die Ersten und sagen, Web3 und Journalismus war ein Hype, ist überschätzt. Worauf ich raus will, ist, wie kann man das hinbekommen mit einem guten Change Management, dass man einigermaßen abschätzt, welche Veränderungen denn jetzt wirklich von Dauer sind und welche andere nur Hype sind? Also ich sag dann mal noch Stichworte dazu, Sachen wie Social Audio, Clubhouse, redet heute kein Mensch mehr davon. Momentan reden wir alle von künstlicher Intelligenz, von ChatGPT beispielsweise. Wir wissen alle nicht, was das bedeutet. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wie kriegt man das hin, abzuschätzen? Ist das von Dauer oder ist es nicht von Dauer?
Das ist eine ganz schwierige Sache und ich glaube auch, das funktioniert erstmal gar nicht, das im Vorfeld alles abzuschätzen, denn ja, dann hätte man die ein oder andere Sache früher vielleicht auch gewusst, die in eine Sackgasse geführt haben, oder man hätte Entwicklungen in den Medien, die SMS war ja immer wieder so genannt, eigentlich ein Abfallprodukt, die sich dann erstmal vor WhatsApp so durchgesetzt hat, überhaupt nicht gehabt. Das heißt also, das ist gar nicht mal unbedingt der springende Punkt, dass man genau weiß, was wird sich durchsetzen, was wird sich nicht durchsetzen. Wichtig ist hier eine gewisse Innovationskultur in einem Unternehmen zu haben, die Begeisterung, Neues auszuprobieren und ja auch durchaus dabei dann auch eine gewisse Fehlerkultur zuzulassen. Also durchaus mal neues Produkt auszuprobieren, vorne dran zu sein, um dann auch wieder festzustellen, hat nicht funktioniert oder hat vielleicht auch nur vorübergehend funktioniert. Denn in meinen Augen war es, du hast vorhin Clubhouse, eine inzwischen fast vergessene App genannt, in der es um Audioformate ging. Das war ja nicht mal verkehrt, die auszuprobieren zu seiner Zeit und damit auch eine gewisse Reichweite zu erzielen. Heute, wenn man drauf setzen würde, wäre es, glaube ich, etwas deplatziert. Aber diese Innovationskultur verbunden mit einer Fehlerkultur, um die geht's eigentlich, das auszuprobieren und ja Begeisterungsfähigkeit für immer neue Wege mitzunehmen. Und eins muss uns klar sein, Produkte werden immer wieder verschwinden, neue werden kommen. Da gilt's immer, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen und sein Produkt auch in gewisser Weise, ist jetzt ein Buzzword, vielleicht ein bisschen so agil zu halten auch.
Also du sprichst viel von Unternehmenskultur, von, kommen wir noch mit einem Buzzword daher, von Mindset und solchen Geschichten. Überspitzt und ein bisschen provokativ gefragt, heißt das unterm Strich dann nicht, dass Großkonzerne in den Medien und in der Kommunikation in den nächsten Jahren nicht mehr allzu viele Chancen haben werden, weil ein Großkonzern und Agilität und wir probieren mal aus, sich ja per se ein bisschen widersprechen könnte. Also ich kann mir vorstellen, wenn uns jetzt ein Controller eines großen Hauses zuhört, dann wird der sagen, nee, Herr Kaiser, also das fangen wir uns nicht an, dass wir hier irgendwas mal ausprobieren und dann mal gucken, ob es funktioniert.
Naja, das kann man, glaube ich, so nicht unbedingt sagen, aber die Diskussion gibt es natürlich. Also viele Unternehmen, auch in anderen Branchen, Automobilbranche, die bauen ihre Thinktanks außerhalb des Konzerns, um mehr Innovation reinzukriegen. Die haben aber dann oftmals das Problem, dass die vielleicht manchmal am Rande belächelt werden und nicht so ernst genommen werden vom Mutterkonzern, so als Art kleiner Spielplatz ja abgestellt werden. Das heißt, es ist manchmal dann schon auch ganz gut, wenn eine gewisse Nähe dann auch da ist. Ich glaube, insofern ist es nicht unbedingt so, dass es nur unbedingt immer die kleinen Startups sein müssen, die funktionieren. Dort hat man natürlich erstmal ein ganz anderes Mindset, aber es gilt natürlich auch durch Change Management, durch Begleitung, durch einen CEO, der Aufbruchsstimmung vermittelt, in diese Richtung zu denken. Und die Aufbruchsstimmung erzeugt man natürlich nicht dadurch, dass man 700 Stellen streicht oder dass man Titel einstellt oder zum Verkauf anbietet. Noch dazu vielleicht die Titel, die wirklich für was stehen, Elf Freunde zum Beispiel oder Business Punk, sondern die erzeugt man natürlich damit, indem man Begeisterung schafft für die Zukunft, eine Vision aufzeigt.
Jetzt tun wir natürlich alle gerne mal so ein bisschen so, also da nehme ich mich auch nicht aus, dass man sagt, ja, die böse Unternehmensführung und man müsste halt eigentlich mal nur, ich habe aber auch gelegentlich, wenn ich mich so umschaue oder auch einfach Gespräche führe, den Eindruck auch bei denen, die es dann ausführen müssten. Also sagen wir beispielsweise Redakteure und Redakteurinnen, ist jetzt der Jubel nicht allzu groß, wenn man kommt und sagt, liebe Leute, wir probieren jetzt ein Produkt aus. Das ist ja letztendlich das, was wir immer wieder fordern. Wir probieren jetzt mal ein Produkt aus, wir entwickeln es und wenn wir feststellen, dass es nicht geht, dann geht's halt nicht. Also ist die Erkenntnis auch an der, sag das jetzt mal ganz undespektierlich gemeint, an der Basis angekommen?
Gemischt. Also zum Großteil fehlt es natürlich auch noch. Auch das hängt wiederum aber mit einer Kultur zusammen und mit einer gewissen Fehlerkultur. Ich sage jetzt mal, derjenige, der sich bereit erklärt, in der Entwicklungsredaktion ein neues Produkt mitzuentwickeln, selbst wenn dieses Produkt scheitert, darf er nicht als der Gescheiterte gelten, sondern als jemand, der es ausprobiert hat. Also das sollte eher karriereförderlich sein, statt karriereschädlich. Damit kann man natürlich auch viel kaputt machen und es sollten auch die Redakteurinnen und Redakteure, die in neuen Produkten mitarbeiten, auch nicht dann am Ende ja fürchten müssen, die schlechtesten Jobs danach zu bekommen, wenn es scheitert, sondern man sollte das honorieren, dass sie diesen Mut bewiesen haben. Also insofern eher, wer mutig ist, hat Chancen, Karriere zu machen, statt derjenige, der immer nur den sicheren Hafen nimmt. Da kann man viel mit Kultur auf jeden Fall auch hier wieder argumentieren.
Jetzt stehst du ja in deinem Job vor deiner ebenso spannenden wie manchmal auch undankbaren Aufgaben, die Frage beantworten zu müssen, sowohl für deine Studenten und auch die Studentinnen und auch, was weiß ich, für den Public Sector, die Frage beantworten zu müssen, what's next? Was kommt als nächstes? Die Frage gebe ich gerne an dich weiter, Markus. Was denkst du denn, was kommt als nächstes? Was sind die Dinge, bei denen es sich lohnt, darüber intensiv nachzudenken und wo würdest du einen vorläufigen Haken dran setzen?
Die Frage, was kommt als nächstes, muss man, glaube ich, erstmal über den Weg beantworten, was momentan schon wichtig ist und was zählt. Und das ist auf jeden Fall überhaupt erstmal ganz gute journalistische Produkte zu machen, egal auf welchem Ausspielkanälen und die Marken zu stärken. Das ist nämlich auch ein Problem von Gruner und Jahr, anders als beim Spiegel vielleicht. Wofür steht denn eigentlich ein Stern heutzutage? Wofür stehen denn gewisse Marken? Und das mit Leben zu füllen, hier auch eine emotionale Begeisterung bei den Leserinnen und Lesern zu zeugen, ist erstmal das ganz Entscheidende und Wichtige. Und das wurde nämlich auch zum Großteil vergessen, neben ja letztlich der Digitalisierung. Was kommt dann als nächstes? Es muss nicht unbedingt immer das große neue Ding sein. Momentan sprechen wir natürlich viel über künstliche Intelligenz. Und das muss auch nicht ein ChatGPT für Journalismus sein. Klammer auf, ChatGPT kann momentan noch keinen Journalismus, sondern nur Textgenerierung. Aber trotzdem muss man natürlich schauen, welche Methoden kann man davon mitnutzen in der Recherche, welche Methoden kann man nutzen, um sich gewisse Dinge erleichtern zu lassen in der Textproduktion. Welche Dinge kann man auch nutzen in der Distribution? Ich finde es sehr spannend zum Beispiel, dass es auch Zeitungen gibt, die Plus-Angebote über eine KI eruieren lassen, die besonders viel Conversion erzeugen, also womit man potenziell Leser binden kann. Also das wird sicherlich ein großes Thema sein. Es wird nach wie vor um, ich sage jetzt mal, Multimedia gehen mit Audio als großer Komponente. Und das wird auch weiterhin ein wichtiger Part sein. Und da schließe ich wieder den Kreis zu den Marken. Es wird wichtig sein, die Audience, also die ja, Userinnen, User mit einzubinden, den Nutzererlebnis zu bilden. Und das ist jetzt wieder völlig unabhängig, von welcher Technologie man es nutzt.
Jetzt haben wir, das finde ich sehr spannend, sehr viel über das Thema Verlage geredet. Also letztendlich über die Frage, wie geht das für Häuser weiter, die ihr Geld bisher mit Printobjekten verdient haben. Jetzt gibt es ja nun auch noch ein paar andere Medienkategorien. Ich weiß, dass du dich auch gerne mal mit dem Thema Radio beschäftigst. Dann gibt es noch das Thema Fernsehen. Wenn man uns jetzt so zugehört hat, dann könnte man ja denken, na ja gut, die Verlage haben jetzt ein bisschen Problem. Radio und Fernsehen können weitermachen wie gehabt. Können sie?
Da gibt es dieselben Probleme. Vielleicht ein bisschen zeitverzögert kam es in den Radio- und Fernsehbereich rein, denn auch da leben im Zeitalter der Medienkonvergenz im Internet. Ja, führen die Medien zusammen. Ich habe auf einmal nicht mehr nur Radio, ich habe auch Podcasts. Mediatheken werden immer wichtiger. Also die Probleme, alle Medien, was ein Fehler ist, glaube ich, bei einer Fusion, alles dann in einen Topf zu werfen und zu sagen, man rührt einmal so durch und am Ende kommt dann was Gutes raus. Das ist, glaube ich, ein großes Problem auch der Fusion RTL und Gruner und Ja. Letztlich gilt es insgesamt auch genau da wieder drauf zurückzukehren, auf die Marken, auf das, was zeichnet eigentlich eine Redaktion aus und was dann das Ausspiel, der Ausspielweg ist, der muss sicherlich vielfältig sein, ist dann aber erstmal relativ egal. Gruner und Ja hatte da ja immer wieder auch ja tolle Ansätze. Ich konnte es zum Beispiel auch nie verstehen, warum eine Neon so runter reduziert wurde, die ja wirklich auch für eine ganze Generation ja durchaus auch stilbildend war. Aber letztlich die Probleme gibt es in allen dieser Bereiche. Vielleicht ein bisschen weniger im Radiobereich. Es liegt daran, dass Radio oftmals so ein Nebenbei-Medium ist, dass man einfach nebenher einschaltet, vielleicht im Büro, im Auto und deshalb dann automatisiert ja so ein bisschen Traffic da ist oder Hörerzahlen da sind und man nicht ganz so bewusst wie im Fernsehen vielleicht ja einschaltet.
Ja, da kommt es wahrscheinlich einfach darauf an, dass man gute Playlists hat und dieselben 150 Titel in der Heavy Rotation, die Leute einfach gerne hören. Da bin ich auch keine Ausnahme. Aber Markus, normalerweise ist es ja eigentlich nicht mein Job, Dinge festzustellen in diesem Podcast, sondern eher die Fragen zu stellen. Trotzdem würde ich mich jetzt bei einem Thema gerne noch ein bisschen rauslehnen, aber natürlich dann auch deine Meinung dazu hören wollen. Du hast gerade gesagt, es würde nicht viel Sinn machen, die Dinge in einen Topf zu schmeißen, ein bisschen umzurühren, dann zu sagen, hier ist jetzt irgendwie der große strategische Multimedia-Mix. Ich erlebe mit Staunen, dass RTL immer noch an der Idee festhält, One App All Media. Also zu sagen, wir bauen jetzt eine App, in der du Podcasts, Bücher, Musik, Livestream von RTL 2 und die neue Ausgabe vom Stern lesen kannst. Irgendwie Thomas Rabe hat unlängst nochmal in einem Interview im Spiegel gesagt, naja, es stellt sich als technisch sehr komplex heraus, was Wunder, aber man würde weiter an der Idee festhalten wollen. Ich persönlich glaube, dass es der größte Irrweg ist, den ein Konzern gehen kann. So, das war jetzt eine halbe Feststellung und eine halbe Frage an dich.
Ich kann nur absolut zustimmen. Denn die Marke, die letztlich, gut, könnte man sagen, RTL ist eine bekannte Marke, Gruner und Ja wäre es jetzt nicht gewesen. Die Marke, die der User möchte, ist ja das einzelne Medium. Also sprich, das ist vielleicht der Stern, das ist die Brigitte Kapital und die möchte ich dann auch finden im Netz und nicht ein Sammelsurium. Und wenn man ehrlich ist, RTL steht jetzt nicht unbedingt für Qualität wie Geo, steht jetzt nicht unbedingt eben für ja, Kapital und Co. Und da würde ich das auch nicht vermuten, dann in einer Gesamt-App, die es mir dann auch ganz komplex als User wiederum macht. In welcher Form bekomme ich denn das Ganze ausgespielt? Denn da möchte ich doch im Auto ganz schnell einfach nur die Podcasts und mich nicht irgendwie ja ganz gefährlich auf der Autobahn durchklicken müssen durch eine ganz komplexe App. Wenn die App das dann auch mal verstehen würde, aber dann wird es nochmal komplizierter, in welcher Situation befinde ich mich gerade, in welcher Form will ich die ausgespielt, also sehr personalisiert, individualisiert, dann können wir vielleicht nochmal drüber reden. Dann braucht es aber auch irgendwann keine App mehr. Da spricht man ja auch drüber, ob dann vielleicht mal Siri alles für einen dann ohnehin schon sucht. Aber letztlich alles wirklich in eine App reinzupacken, was man hat, so ein Gemischtwarenladen, ich glaube nicht, dass man davon groß ja, profitieren wird als User. Und genau die Perspektive wird dabei natürlich verletzt, dass man die des Users überhaupt nicht einnimmt.
Okay. Markus, eine Frage noch zu dem Thema, weil wir gerade jetzt eben bei dieser großen Gemischtwaren-App sind. Heißt das dann unterm Strich, dass das Thema Personalisierung, dass genau zugeschnittene Angebote auf den User möglicherweise die Zukunft sein könnten, dass man also dem User ein Mix serviert oder ein Media-Mix serviert, von der genau auf ihn zugeschnitten ist und nicht den monströsen Gemischtwarenhandel, bei dem er sich dann raussuchen kann, wo zufälligerweise der Stern neben RTL 2 liegt. Ist das der Druck, der Schluss, den man dann letztendlich daraus ziehen muss? Personalisierung first?
Personalisierung ist was ganz Entscheidendes, um Nutzerfreundlichkeit zu erzeugen. Ich halte das für wahnsinnig wichtig, um das zu erzielen. Und ja, das kann man natürlich auf verschiedenen Ebenen erreichen. Das kann man dadurch erreichen, dass mein eigenes Nutzerverhalten ausgewertet wird und ich dann in Zukunft auf dem Weg auch die Informationen bekommen. Das kann man erreichen, dass man das Nutzerverhalten meiner Peer Group, sage ich jetzt mal, mit auswertet, was andere interessiert hat, die ähnliche sonstige Interessen haben. Das kann man auch dadurch erreichen, dass man ja die Lebensumstände noch sieht. Also greife ich morgens zum ersten Mal zu einer App, dann möchte ich vielleicht andere Informationen haben, als wenn ich den ganzen Tag schon eine App in der Hand halte, ein Smartphone in der Hand halte. Also an den Dingen kann es liegen. Ein Gegenargument würde ich aber ganz gern entkräften gegen Personalisierung, weil es oft immer heißt, ja, dann landet man in so einer Filterblase und kriegt keine anderen Informationen. Man kann es natürlich sehr geschickt auch einspielen, dass auch für mich als ja vielleicht an manchen Themen wenig Interesse zeigenden auch mal die ein oder andere Information kommt, wenn es halt eine gewisse Schwelle überschritten hat oder bewusst auch täglich mal vielleicht eine Reportage mit angeboten wird. Als ja, kleines Angebot, um meinen Horizont zu erweitern. Das kann man ja sehr, sehr geschickt mit einspielen. Sollte man auch in meinen Augen einspielen. Und dann spricht in meinen Augen überhaupt nichts mehr gegen Personalisierung.
Unser jährlicher Blick in die große Medienglaskugel. Was kommt, was bleibt? Letztes Jahr haben wir über Web 3 gesprochen. Dieses Jahr über Innovation, Personalisierung und über die Frage, was künstliche Intelligenz kann oder auch vielleicht noch nicht kann. Das alles mit einem Gast, der heute das vierte oder fünfte Mal schon bei Satzzeichen zu Gast war, nämlich Professor Markus Kaiser. Markus, ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne.